Unser heutiger Predigttext, den finden wir in Johannes Kapitel 19, die Verse 23 bis 27. Ihr merkt, wir sind schon bald am Ende vom Johannesevangelium angelangt. Und heute betrachten wir den Abschnitt Johannes 19, 23 bis 27. Die Soldaten nun nahmen, als sie Jesus gekreuzigt hatten, seine Kleider und machten vier Teile, einem jeden Soldaten einen Teil, und das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben an durchgewebt. Da sprachen sie zueinander: Lasst es uns nicht zerreißen, sondern darum losen, wessen es sein soll. Damit die Schrift erfüllt wurde, die spricht: Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Die Soldaten nun haben dies getan. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, des Klopas Frau, und Maria Magdalena. Als nun Jesus die Mutter sah und den Jünger, den er liebte, dabei stehen, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Johannes berichtet uns oft auf sehr authentische Weise, wie Jesus die Geschichte gebrauchte, um Theologie zu erklären. Jesus, er verwendete Zeichen, er verwendete unterschiedliche Anschauungsmittel, um die Wahrheit zu betonen und zu veranschaulichen. Historische Begebenheiten, Taten und Aussagen, sie tragen besonders im Johannesevangelium oft auch eine symbolische Bedeutung. Ja, zum Beispiel die Speisung der 5000, die wird auch in den anderen Evangelien erwähnt. Aber Johannes, er fügt dann auch die Predigt von Jesus an, in der er beschreibt, dass er das wahre Brot ist, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Oder die Heilung des Blindgeborenen. Johannes berichtet uns ausführlich, dass Jesus danach lehrte, die wahre Blindheit ist nicht nur die Blindheit der Augen, sondern da, wenn man nicht an Jesus glaubt. Unglaube ist die geistliche Blindheit, die noch viel schlimmer ist. Aber auch Christus ist gekommen, um diese Blindheit zu heilen. Also diese Verbindung von Bildern und Lehre, das ist ein großes Hilfsmittel. Und ich glaube, deswegen ist auch das Johannesevangelium sehr beliebt, weil das in so einer beeindruckenden Weise das hervorbringt. Hier können wir verstehen und mit so manchen Bildern auch lernen diese geistlichen Wahrheiten. Viele Ereignisse und Bilder gebraucht Johannes, wie er es bei Jesus gelernt hat, als Zeichen für eine Wahrheit. Sie weisen auf etwas hin. Dieses besondere Merkmal, es trägt aber auch eine Gefahr mit sich, nämlich in Bezug auf die Auslegung. Ich habe vor einigen Jahren ein kurzes Praktikum bei der Berliner Bahnhofsmission gemacht. Die Berliner Bahnhofsmission, die kümmert sich vor allem um Obdachlose. Hier wurden Speisen gesammelt und Brote geschmiert und Kaffee und Tee angeboten. Und es gab so die Möglichkeit, die Leute konnten erstmal unter einem Dach kommen und auch mal Gemeinschaft haben und Schutz finden. Einmal in der Woche kam ein Pfarrer vorbei, um eine kurze Andacht zu halten. Und es gab ein besonderes Angebot: jedem Obdachlosen, der bereit ist zuzuhören, der kriegt eine große Tasse frischen, heißen Kaffee. Und so gab es dann auch so eine kleine Runde, die sich dann zusammenfand. Und ich habe mich riesig gefreut, als der Pfarrer kam. War so ein großer, weißhaariger Mann mit einer klaren, festen Stimme. Und ich saß gespannt da und ich habe mich gefreut über jeden einzelnen Obdachlosen, der da saß. Und der Pfarrer, er erklärte, er macht gerade eine kleine Serie über die letzten Worte Jesu am Kreuz. Und an jedem Tag las er die Worte Jesu zu Johannes und zu Maria, hier aus Johannes 19. Und dann sagte er den armen, verwahrlosten, zerbrochenen Menschen Folgendes: Maria und Johannes hätten eigentlich gar nicht unter dem Kreuz gestanden. Und sie konnten deswegen auch gar nicht Worte von Jesus hören. Diese Stelle meine Johannes nur symbolisch. Und der Pfarrer erklärte, also es herrschte ein Streit in der alten Kirche, wer größere Macht und Autorität hat unter den Aposteln Paulus oder Johannes. Und mit dieser Erzählung wollte Johannes nun rechtfertigen, dass Jesus ihm seine Mutter Maria anvertraut hat, die ein Symbol für die ganze Kirche war. Und es geht also nur darum, dass Johannes glaubt, es wäre im Sinne Jesu, wenn die Gemeinde seiner Lehre mehr folgen als der Lehre von Paulus. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie unfassbar traurig ich war in diesem Moment. Dieser Mann, er hatte solch eine wunderbare Gelegenheit, notleidenden Menschen das Evangelium zu predigen. Menschen, wo man, ich merkte, wie sehr sie es brauchen. Und er zerreißt die Schrift vor ihren Augen. Mit seiner bibelkritischen Gedanken, so dass sie keinen Trost und keine Hoffnung und keinen Nutzen und keinen Wert zurückbleibt. Und ich dachte mir, wie lieblos kann dieser Mensch sein, dass er den Menschen das Wort Gottes raubt mit seiner Auslegung. Er hielt sich für so gebildet, für so erfahren, für so schlau, dass er jetzt diesen armen, ungebildeten, obdachlosen Menschen erklären müsse, diese ganze Geschichte sei nur symbolisch gemeint. Johannes hat sich das alles nur ausgedacht, um seine eigene Macht irgendwie zu etablieren. Und das zu erleben, das hat mich zutiefst bekümmert. Die Obdachlosen, ihnen wurde Brot gegeben, aber die geistliche Speise wurde ihnen frech geraubt. Und das ist leider kein Einzelfall. Als ich mich mit diesem Predigttext befasst habe, da habe ich die absurdesten Auslegungen gelesen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Und was Menschen ganz ernsthaft glauben, dieser Text sagt oder ausdrücken soll in seiner Hauptaussage. Und deswegen will ich nur einmal kurz darauf eingehen. Und so habe ich meinen ersten Punkt genannt. Das Glücksspiel in der Auslegung. Das Glücksspiel in der Auslegung. Schon früh gab es Männer in den Kirchen, die lehrten, dass man die Bibel nicht einfach so verstehen kann. Also das reicht nicht, wenn man die liest, sondern hinter und unter den Worten und Sätzen, da verbirgt sich irgendwie diese wahre geistliche Bedeutung. Und die muss man erstmal finden, damit man verstehen kann, was die Bibel meint. Ja, zum Beispiel haben sie dann von diesem nahtlosen Untergewand Jesu gelesen. Die Soldaten wollten es nicht zerschneiden, sondern sie haben ja darum gespielt, haben wir gelesen in unserem Text. Als Martin Luther gegen die falschen Lehren Roms aufgestanden ist, während der Reformation, da wurde er natürlich als Kirchenspalter beschimpft. Ja, also der die Kirche zerstört. Und das muss man sich mal vorstellen, eines der größten und häufigsten Argumente, das gegen ihn gebracht wurde, war, das nahtlose Gewand Jesu. Das nahtlose Gewand symbolisiert die Einheit der römisch-katholischen Kirche. Sie darf nicht zertrennt werden. Und das wiederholten sie so auffällig oft, dass man sie irgendwann nur noch die Inconstilistae nannte. Das ist das lateinische Wort für die Nahtlosen. Oder andere Ausleger, sie lesen diesen Text und sagen, ein Untergewand, das nicht zerteilt wird, das ist bestimmt gemeint als priesterliches Gewand. Weil Jesus unser Hohepriester ist, hat er noch ein zusätzliches Priestergewand unter seinem Obergewand. Und sie vergleichen es mit diesen Priesterschürzen der Söhne Aarons, aber es gibt da überhaupt keinen Anhaltspunkt für. Und dann gibt es auch einige Ausleger, die kümmern sich gar nicht mehr wirklich darum, was bedeutet dieser Text, sondern sie benutzen diesen Text nur noch als eine Begründung für irgendwelche Märchen. Zum Beispiel habe ich öfters gelesen, eine sehr beliebte Erzählung ist die, dass Maria selbst, die Mutter Jesu, das Untergewand gewebt hat. Und zwar, als er noch ein ganz kleiner Junge war. Und dann ist dieses Untergewand einfach durch ein Wunder immer mehr mitgewachsen, wie bei der Wüstenwanderung in Israel. Und es hat sich nicht zerschlissen. Und deswegen war dieses Gewand so kostbar. Und auch die Worte an Johannes und Maria, sie werden völlig aus dem Kontext gerissen, und um eigene Vorstellungen zu betonen um irgendwelche eigenen Gedanken rechtzufertigen. Viele Katholiken, sie glauben wirklich, dass diese Stelle lehrt, dass jeder Gläubige, symbolisiert durch Johannes, die Kirche Roms, symbolisiert durch Maria, als Mutter anerkennen muss. Dass das eben hier diese Weisung Jesu ist. Sie sprechen deswegen auch immer von der Mutter der Kirche. Oder die liberale Theologie sieht hier irgendwelche geheimen Machtkämpfe, wie ich eben schon beschrieben habe, unter den Jüngern. Und meinen, das ist die Aussage dieses Textes, das lernen wir aus diesem Text. Schriftauslegung ist kein Glücksspiel. Als ich von so einigen Auslegungen hier las, da dachte ich an die Soldaten, die unter dem Kreuz waren und sie spielten um die Kleider Jesu. Sie warfen Lossteine. Und ich habe mir gedacht, genau so würfeln auch die Ausleger. Sie werfen einfach ihre eigenen Gedanken aufs Spielfeld und gucken mal, was bei rauskommt. Für alles gibt es irgendwelche merkwürdigen Erklärungen, was diese Geschichte wohl eigentlich sagen sollte. Aber alles wird nur bloß ein Bild, ein Symbol für irgendwas und darin soll dann die Hauptaussage liegen. Diese hochmütige Handhabung mit dem Wort Gottes ist absolut lieblos. Und es ist wichtig, dass wir das erkennen. Es ist lieblos, es ist stolz und lieblos. Sie raubt den Menschen die Bibel. Die Bibel ist das Wort Gottes an den Menschen. Und nichts braucht der Mensch so sehr. Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Es reicht nicht, Obdachlosen Brot zu geben, sondern von einem jeden Wort, von einem jeden Ausspruch, das aus dem Munde Gottes kommt. Und darum ist es solch eine Liebestat, dass Gott sein Wort gegeben hat. Und es ist lieblos, wenn wir es den Menschen rauben. Wenn man also die Bibel auslegt, dann müssen wir und dürfen wir erkennen, das ist nicht irgendwie wie so ein Rätselraten. Nicht jedes Wort muss man erstmal überlegen, was sollte dann irgendwie diese verborgene geistliche Bedeutung dahinter sein. Nur Eingeweihte oder besonders Erleuchtete können verstehen, was die Bibel eigentlich meint. Die Reformatoren, sie haben sich dagegen gewehrt und gesagt, die Schrift ist klar. Die Schrift ist klar, jeder kann es lesen und kann verstehen, was die Bibel sagt. Das ist kein geheimes Rätselspiel. Das ist kein Glücksspiel. Ein Obdachloser kann die Bibel lesen und erkennen, was Gott sagt. Natürlich verwendet die Bibel auch Bilder, aber die werden im Kontext erklärt. Natürlich gibt es in der Bibel Stellen, die sind schwieriger zu verstehen. Aber nicht, weil die Bibel irgendeine Geheimsprache verwendet, sondern weil wir die Schrift kennen müssen, um die Schrift auslegen zu können. Die Schrift legt die Schrift aus. Und darum ist Schriftauslegung kein Glücksspiel. Das darf uns ermutigen. Auch dieser Text und diese berührende Szene von Jesu Worten am Kreuz. Wir dürfen sie lesen und aufrichtig fragen, warum hat Johannes das hier so aufgeschrieben? Was lehrt uns dieser Text heute Morgen? Was lernen wir aus dieser Stelle? Eine Sache, die wir hier lernen, und das ist unser zweiter Punkt. Liebe ist Hingabe. Liebe ist Hingabe. Johannes berichtet hier uns einen Augenzeugenbericht. Er selbst war da, übrigens als einziger der Jünger. Er stand tatsächlich direkt unter dem Kreuz. Er konnte sehen, was die Soldaten unter dem Kreuz getan haben. Er konnte Jesu Gesicht sehen, als er am Kreuz hing, als er in Schmerz und Schande dort litt und starb und seine letzten Worte aussprach. Und zunächst einmal schreibt Johannes auf. Er schreibt einfach auf, was tatsächlich passiert ist, was er gesehen und was er gehört hat. Damit wir heute Morgen lesen können, was Christus getan hat, was er erlebt hat, was er durchlitten hat. Und dazu gehörte, dass Johannes sah, wie die vier Soldaten, die dafür zuständig waren, dass Jesus ans Kreuz geschlagen wird, dass sie seine Kleider nahmen und 4 Anteile daraus machten. Und um das 5. Teil, das Untergewand, spielten sie dann nochmal besonders. Und das ist tatsächlich die übliche Praxis gewesen bei den Römern. Vor der Kreuzigung wurde der Verurteilte ausgezogen. Er hing meistens nackt oder höchstens nur mit einem Lendenschurz am Kreuz. Die Henker bekamen dann die letzten Habseligkeiten als Extralohn. Die Kleidung, die sie vor der Kreuzigung dem Verurteilten abgezogen haben, die durften sie behalten. Und sie machten 4 Teile. Wahrscheinlich hatte Jesus wie die meisten Juden damals ein Kopftuch, ein Obergewand, einen Gürtel und Sandalen. 4 Teile. Und das 5. Teil, das Untergewand, war aber zu schade oder auch zu aufwendig zum Zerteilen. Also entschieden sie die Soldaten, einer soll das ganze Untergewand noch zusätzlich bekommen. Und sie spielen eine Extra-Runde mit ihren Lossteinen. Zu dem Zeitpunkt, als die Kleidung aufgeteilt wurde, da galt der Gekreuzigte sozusagen schon als tot. Alles, was ihm gehört hatte, wurde ihm genommen. Es wird schon aufgeteilt. Das Erbe wird schon ausgegeben. Und seht ihr, das ist das Letzte, was Jesus hier noch genommen wird. Selbst seine Kleider, selbst sein Untergewand. Was sagt diese Stelle also? 2 Merkmale sind hier sehr wichtig. Zunächst einmal zeigt uns dieses Bild die völlige Hingabe, die völlige Aufgabe. Jesus gibt sein letztes Hemd. Er hängt nackt am Kreuz. Alles wurde ihm genommen. Alles. Er ist der Schande, dem Spott, dem Hohn, der Schadenfreude der Leute ausgesetzt und ihm bleibt nichts zurück. Nichts, wohinter er sich verbergen kann. Nichts, was ihm irgendwie blieb. In Johannes 13, da berichtete uns ja Johannes, dass Jesus sein Obergewand abnahm, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Das war ein Zeichen absoluter dienender Erniedrigung, sodass Petrus das schon gar nicht annehmen wollte. Was? Der Herr und Meister, er wird wie ein Sklave, er nimmt sein Obergewand ab und dient uns? Doch hier am Kreuz wird ihm alles genommen. Nicht nur das Obergewand, auch das Untergewand. Alles. Nichts bleibt zurück. Es ist ein Zeichen völliger Hingabe. Aber das 2. Merkmal, das Johannes uns hier noch zeigt, ist, er zitiert einen Psalm. Psalm 22, Vers 18. Sie haben meine Kleider unter sich verteilt und über mein Gewand haben sie das losgeworfen. Was Johannes da mit seinen eigenen Augen beobachtet, ist auf der einen Seite völlige Hingabe. Jesus bleibt nichts zurück. Völlig geopfert. Aber auf der anderen Seite sieht er Gott, der schon 1000 Jahre vorher genau prophezeit hatte, was geschehen wird. Und Johannes, er zeigt uns das auf, damit wir erkennen, das hier war nicht irgendwie ein trauriger Irrtum. Das war nicht nur irgendwie ein zufälliger Schicksalsschlag, kein unvorhergesehener Unfall. Hier erfüllt sich Gottes Plan. Und das ist Johannes offenbar sehr wichtig. Die würfelnden Soldaten, sie wissen natürlich nichts davon, aber Gott erfüllt hier auch durch sie, was er versprochen hat. Gott zeigt hier seine eigene Liebe. Jesus gibt sich ganz dahin, er gibt sich bis aufs letzte Hemd, freiwillig, und zwar nach Gottes Plan. Gott gibt sich hin. Albert Einstein, er sagte einmal diesen berühmten Spruch, Gott würfelt nicht. Gott würfelt nicht. Was Gott tut, das ist kein Glücksspiel. Sondern was er sich vornimmt, das führt er aus. Gott würfelt nicht. In der Schule dachten wir manchmal, also manchen Lehrern, also wenn die Aufsätze bewerten, dann würfeln die bestimmt. Kommt da jetzt eine 1 oder eine 6 raus oder eine 3 oder eine 4? Die Noten, die schienen manchmal gar nicht zu den Prüfungen zu passen. Ja. Man verstand nicht, wie das zusammenpasste. Aber als Jesus da so hing, er der Gerechte, er der Gute, er der so viel Liebe bewiesen hat, als er am Kreuz hing, da dachten seine Jünger, wieso kriegt der die Note 6? Wieso muss der so einen grausamen Tod sterben? Würfelt Gott etwa? Aber Johannes, er sieht die würfelnden Soldaten und merkt, Gott würfelt nicht. Hier erfüllt sich, was Gott sich vorgenommen hat. Gott erfüllt sein Versprechen. Er zitiert am Anfang der Kreuzigung, Jesus selbst zitiert am Anfang der Kreuzigung schon diesen Vers, 22, den ersten Vers in Psalm 22, den ruft Jesus aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich bin mir sicher, Jesus kannte den ganzen Psalm und er liest sich wie fast so einen Augenzeugenbericht von der Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Wir sehen, das, was Jesus tat, das ist kein Zufall, das ist kein Unfall, sondern das ist Liebe. Das ist Liebe. Er gibt sich hin bis aufs letzte Hemd. Jesus ist bereit, sein ganzes Leben hinzugeben, aufzugeben, aus Liebe zu Sündern. Liebe ist kein Spiel. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, eine Emotion. Liebe ist Hingabe. Und hier am Kreuz und auch an den Soldaten unter dem Kreuz, die um die letzten Kleider Jesu spielen, sehen wir, Gott demonstriert hier festgefasste Liebe. Er gibt sich hin. Das hat Jesus getan und die Schrift bestätigt das. Unser dritter Punkt, Liebe ist Annahme. Johannes berichtet noch von den Worten Jesu. Er sagt zu Maria, dass sie Johannes als ihren Sohn betrachten soll und Johannes soll Maria als Mutter ansehen. Das ist auch zunächst einmal ganz natürlich und praktisch gemeint. Nicht irgendwie groß symbolisch. Nein, Maria, die Mutter Jesu, war höchstwahrscheinlich Witwe. Wir hören schon sehr früh gar nichts mehr von Josef, ihrem Mann. Als ältester Sohn sorgte Jesus sich wohl um das Leben seiner Mutter. Doch nun ist er im Sterben. Und mit seinen letzten Worten trifft er Vorsorge für das Wohlergehen seiner Mutter. Es gab damals noch keine Witwenrente, keine staatliche Sozialhilfe oder gesetzliche Grundversorgung, Sicherung, damit jeder überleben kann. Wir können dankbar dafür sein. Aber die einzige Sozialhilfe war damals die Familie. Das engste soziale Umfeld. Und wenn das nicht gegeben war, dann war das eine existenzielle Not. Maria, sie verliert hier nicht nach ihrem Mann, nicht nur ihren Sohn. Zu der persönlichen Trauer des Verlusts und auch zu diesem Glaubenszweifel, der damit einhergeht. Warum lässt Gott das zu? Kommt auch eine existenzielle Not. Wie kann ich jetzt überleben? Und Jesus, er hat die Rolle des Sohnes mit all seiner Verantwortung angenommen. Als Josef sein Adoptivvater starb, da nahm er die Versorgung seiner Mutter an. Jesus, der Sohn Gottes, der gekommen ist, um diese Welt zu retten. Solch einen hohen Auftrag. Er stirbt gerade am Kreuz. Und er kümmert sich um das Leben seiner Mutter. Und das tat er bis zum Ende. Bis zum Ende. Jesus sorgt sich bis zuletzt in Liebe für die Seinen. Er nimmt all diese Verantwortung auf sich. Er nimmt all diese Last auf sich. Jesus sorgt für das Leben von Maria. Dabei hatte Jesus auch noch Brüder. Wir erfahren das. Jakobus, Judas, Simon und Josef. Aber zur Zeit der Kreuzigung waren sie vielleicht oder höchstwahrscheinlich noch gar nicht gläubig. Von Jakobus und Judas wissen wir, dass sie sich bekehrt haben, weil sie auch einen Brief im Neuen Testament geschrieben haben, der auferstanden ist, ihnen begegnet. Aber hier waren sie vielleicht noch nicht mal in Jerusalem. Und Jesus sorgte sich, glaube ich, auch nicht nur um das leibliche Wohl von Maria, sondern er wollte auch, dass sich jemand um sie kümmert, der ihrer schweren geistlichen Not, ihr in dieser Not beistehen kann. Jemand, der sie versteht, jemand, der mitfühlt. Und deswegen sagt er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn. Und er sagt zu Johannes: Siehe, deine Mutter. Kümmert euch umeinander. Und es ist interessant, Jesus, er spricht seine Mutter gar nicht mit Mutter an, sondern mit Frau. Das hat er zu Beginn seines Dienstes schon einmal gemacht, auf der Hochzeit zu Kana. Da hat er sie so angesprochen. Und ich glaube, er machte deutlich, dass sie jetzt nicht mehr nur seine Mutter ist, sondern sie muss auch eine Jüngerin werden. Hier ändert sich auch ein gewisses Rollenverhältnis. Auch Maria, auch sie muss lernen, an Jesus zu glauben. Auch Maria braucht einen Retter für ihre Sünden. Sie ist nicht die heilige Miterlöserin, wie die katholische Kirche sie nennt. Maria braucht Hilfe, sowohl leiblich als auch geistlich. Sie braucht Glauben an Jesus. Sie muss eine Jüngerin werden. Mütterliche Liebe genügt hier nicht. Aber dafür braucht sie auch Hilfe von Geschwistern, von Brüdern und Schwestern im Glauben. Frau, siehe dein Sohn. Siehe deine Mutter. Jesus nimmt sich der Nöte der Seinen an. Und er fördert bis zuletzt die gegenseitige Liebe der Seinen. Ja, also er hat bis zuletzt diese Verantwortung der Liebe auf sich genommen. Er liebte seine Mutter bis zuletzt und auch Johannes sagt, ich bin der Jünger, den Jesus liebte. Jesus liebte bis zuletzt, aber er fördert nun auch diese Liebe untereinander. Hier, nehmt euch gegenseitig an. Lasst die Liebe untereinander wachsen. Er lehrt, was Liebe ausmacht, wie Liebe praktisch wird. Frau, siehe dein Sohn. Siehe deine Mutter. Liebe ist kein Spiel. Liebe ist Annahme. Annahme von Verantwortung, Annahme von Pflichten, Annahme und Aufnahme von Menschen mit all ihren Fehlern, mit all ihren Schwächen, mit all ihren Nöten. Annahme im gegenseitigen Tragen von Lasten. Und das hat Jesus gezeigt. Hier am Kreuz. Und das hat er die Seinen gelehrt. Darum wollen wir ein paar Anwendungen aus diesem Text herausgreifen. Die erste Anwendung ist die: Liebe das Wort. Wie lieben wir das Wort? Jesus sagt, erforscht die Schrift. Aber dazu ist die richtige Herzenshaltung nötig. Wenn wir das Wort Gottes lieben wollen, wenn wir die Bibel lieben wollen, Wenn wir die Schrift in Liebe erforschen wollen, dann heißt es, gib auf deinen Stolz. Gib deinen Stolz auf. Liebe ist Aufgabe, ist Hingabe. Hier muss ich etwas zurücklassen. Heutzutage gehen viele mit einem ganz kritischen Herzen an die Bibel. Sie gehen auf Fehlersuche. Sie sind wie ein Lektor, der erstmal guckt, der da drüber steht und guckt, wo finde ich die Fehler. Sie verdächtigen die Schreiber der Bibel des Betrugs, der Manipulation, der Lüge und noch vieles mehr. Und sie selber, sie wollen die Richter sein, was tatsächlich wahr ist. Aber was sagte mal der Evangelist Elias Schrenk? Ich befürworte die Bibelkritik, sagt er. Aber die richtige Bibelkritik, nämlich die Bibelkritik, wo die Bibel mich kritisiert und nicht ich die Bibel. Das ist die wahre Bibelkritik. Da, wo ich meinen Stolz ablegen kann und die Bibel kritisiert mich und mein Leben, sie deckt auf meine Schuld und meine Schwachheit. Und es ist auch leicht, dass man die Bibelworte nur benutzen will, um eigene Interessen zu betonen. Dann suche ich mir irgendwo eine Stelle aus, die zu meiner Meinung passt und ganz aus dem Kontext gerissen, kann ich das dann irgendwie als Argument für mich benutzen. Und da kommen dann so komische Auslegungen wie das nahtlose Gewand. In der liberalen Theologie wird die einheitliche Bibel tatsächlich zerrissen. Die Soldaten hier in unserem Text, wenn wir mal dieses Bild aufgreifen wollen, sie würdigten das nahtlose Untergewand mehr als die kritischen Theologen das göttlich inspirierte Wort Gottes. Dabei ist dieses Wort wirklich nahtlos, völlig einheitlich, von oben bis unten durchgewebt, voll von Liebe, von Weisheit, von Offenbarung Gottes. Aber Liebe zum Wort Gottes ist vor allem Aufnahme. Johannes zitiert hier Psalm 22 und damit betont er, hier erfüllt sich die Bibel selbst. Das prophetische Wort Gottes erfüllt sich 1000 Jahre später. Die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, sie erwähnen auch die Verteilung der Kleider unterm Kreuz. Ja, sie standen zwar nicht direkt dabei, aber sie erwähnten das auch. Nur Johannes zitiert diese Stelle. Könnt ihr euch vorstellen, wie Johannes sich gefreut haben muss, als er Psalm 22 gelesen hat? Stellt euch das mal vor. Das kam ihm bestimmt nicht direkt in den Sinn, als er diese Soldaten dort hat spielen sehen. Aber dann später, als ihm diese Bilder wieder und wieder in den Kopf gingen von Christus, der da hing, leidend und schmerzend und diese Soldaten in ihrem Spott gewissenlos einfach ein Spiel daraus machen. Und dann liest Johannes in seiner stillen Zeit, er liest Psalm 22 und denkt, das hat Gott vorhergesagt. Was für eine Macht Gottes zeigt sich hier. Was für eine Liebe muss Johannes durchdrungen haben, wo er merkte, Gott war da. Gott war da. Gott ist souverän, er hat das alles in seiner Hand. Was für ein Trost, was für eine Freude wird das gewesen sein für Johannes. Einfach, als er die Schrift studierte, als er Psalm 22 las und merkte, das hat etwas zu tun mit dem, was ich erlebt habe. Und das ist nicht nur irgendwie ähnlich. Also diese Prophezeiung, sie ist wortwörtlich. David meinte es wahrscheinlich nur symbolisch. Ja, Psalm 22, er meinte, meine Feinde, sie spielen mit dem Letzten, was mir noch bleibt. Sie rauben mir mein letztes Hemd. Aber hier erfüllt sich wortwörtlich. Die Kleider, die Lossteine, alles trifft haargenau zu. Gott hat alles unter Kontrolle. Und das muss eine unglaubliche Freude gewesen sein für Johannes. Kennst du diese Freude am Wort Gottes? Wenn du die Bibel studierst und manchmal trifft dich ein Wort und du merkst, es hat etwas mit meinem Leben zu tun. Hier zeigt Gott mir seine Liebe. Hier zeigt Gott mir, dass er in Kontrolle ist. Hast du schon mal diese Freude aufgenommen, indem du dich nicht überheblich über das Wort gestellt hast, sondern demütig unter das Wort und hast Gott erkannt in seinem Handeln? Gott hat uns diese Bibel gegeben, damit wir Gott, sein Wesen, sein Wirken erkennen können. Wir können hier Gottes Offenbarung lernen. Wir können selber weise werden. Unsere ganze Gesinnung wird verändert, dass wir Gott immer mehr erkennen. Erforsche die Schrift. Lerne zu beten, wie es im Psalm 119 heißt: Herr, öffne mir die Augen, dass ich schaue die Wunder an deinem Gesetz. Aber vertraue auch auf diese Gnade des Herrn, dass er sich so sehr erniedrigt hat, dass er die größten und schönsten und gewichtigsten Wahrheiten in verständlichen Worten hat aufschreiben lassen, damit du und ich sie lesen können, wie es heute Morgen der Fall ist. Eine zweite Anwendung: Liebe das Werk Christi. Oder wie es im Römerbrief heißt, ziehe den Herrn Jesus Christus an. Ich habe erwähnt, dass das Gewand Jesu teilweise sehr fantasievoll ausgelegt wurde. Doch die Hauptaussage der Bibelstelle hier ist nicht irgendwie metaphorisch, sondern es zeigt die liebevolle Hingabe bis zum Letzten auf. Ich glaube, in dieser Stelle, in Johannes 19, geht es um die Liebe. Es geht um die Liebe. Aber das Bild des Gewandes, es zieht sich tatsächlich durch die ganze Bibel hindurch. Und auch das dürfen wir wahrnehmen. Und es ist nicht verkehrt, in den Anwendungen auch dieses Bild als eine Hilfe zu gebrauchen, vor allem, weil wir dafür viele Schriftzeugnisse haben. Das sind nicht nur irgendwelche Gedanken, Spekulationen, sondern wie war es denn ganz am Anfang? Adam und Eva. Sie haben das Gesetz gebrochen, sie haben gesündigt, sie haben von der verbotenen Frucht genommen. Und das Erste, was sie erkannt haben, ist, wir sind nackt. Das erste Problem der Menschheit ist, wir haben nichts anzuziehen. Diese Scham des Nacktseins ist eine Konsequenz der Sünde. Die Menschen erkennen plötzlich, vor dem heiligen Gott haben wir nichts Richtiges anzuziehen. Uns fehlt die passende Garderobe. Wir haben nichts, was unsere Blöße, wir haben nichts, was unsere Sünde bedecken kann, sodass wir vor Gott treten können. Und das zieht sich durch die ganze Schrift. Jesaja schreibt, also selbst all unsere Gerechtigkeit, all unsere besten Taten, die sind wie so ein unreines, beschmutztes Kleid. Wir haben nichts anzuziehen. Und Gott verspricht aber schon Jesaja, dass er Gewänder des Heils bereiten wird. Adam und Eva hat er Gewänder aus Tierfellen gemacht. Er verspricht Gewänder des Heils. Jesus selbst, er spricht im Gleichnis vom Hochzeitsmahl von einem Mann, der nicht das Richtige anzuziehen hatte. Er hat das passende Gewand verschmäht und er wird hinausgestoßen in die Hölle. Aber in der Offenbarung lesen wir auch von solchen, die reine, weiße Kleider tragen, gewaschen im Blut des Lammes. Also gewaschen durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und deswegen greift Paulus dieses Bild auf im Neuen Testament und er sagt, zieht den Herrn Jesus Christus an, zieht diesen neuen Menschen an, an Jesus zu glauben und an auf seinen Namen hin getauft zu werden. Das vergleichen die Apostel mit diesem Bild, Jesus anziehen, wie so ein Gewand. Das hat natürlich nichts mit seiner Kleidung unter dem Kreuz zu tun. Wisst ihr eigentlich, viele Katholiken, sie pilgern noch heute nach Trier zum sogenannten Heiligrock Christi, weil sie meinen, da wäre das Hemd Jesu. Aber das ist nicht das, wozu uns die Schrift aufruft, irgendwo zu suchen, ob dieses nahtlose Gewand noch irgendwo aufbewahrt wurde in einem Schrein. Nein, wir sollen verstehen, Jesus hat die Stellung von Sündern angenommen. Er wurde nackt, er wurde entblößt am Kreuz. Er hat all die Scham, all die Schande für Sünde getragen am Kreuz. Er nahm die Strafe auf sich. Aber er gibt uns nun auch seine Gerechtigkeit. Sünder dürfen im Glauben
uns in seine Gerechtigkeit einhüllen, wie in sein nahtloses Gewand. Da findet selbst der Teufel keine Lücke mehr, kein Loch, um uns wieder herauszuziehen oder uns zu beschmutzen. Wir dürfen ganz eingehüllt, ganz eingekleidet sein in der Gerechtigkeit, in dem Werk, in der Gnade, in dieser Erlösungskraft Jesu Christi. Der Graf Zinzendorf erdichtete dieses Lied: Jesu Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Zier- und Ehrenkleid. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Mit seiner Gerechtigkeit darf ich vor Gott erscheinen, als hätte ich die höchsten Orden und die schönste Uniform, mit der ich vor Gott treten kann. Am Kreuz dürfen wir daran denken: Jesus wurde nackt, damit wir mit Gerechtigkeit gekleidet werden können. Und zwar vor Gott, mit Kleidern des Heils. Und wenn der Teufel uns versucht, uns die Freude stehlen will, uns weismachen will: Du bist doch auch ein Sünder. Du hast doch auch nicht verdient. Du hast doch nicht das Gesetz gehalten von deiner Jugend an. Du darfst doch gar nicht vor Gott treten. Du bist doch nackt und bloß. Da dürfen wir auf Christus am Kreuz schauen und sagen: Aber ich darf mich kleiden in Jesu Werk. Seine Gerechtigkeit umgibt mich. Und wenn Gott mich anschaut, wenn Gott der Vater mich anschaut, dann sieht er das tadellose, nahtlose Gewand der Gerechtigkeit Jesu. Und damit darf ich vor Gott treten. Eine dritte Anwendung: Liebe die Gemeinde. Oder wie es heißt in Römer 15, nehmt einander auf, wie auch Christus euch aufgenommen hat. Nehmt einander auf. Die christliche Gemeinde ist eine geistliche Familie. Dieses Bild wird gebraucht. Hier können und sollen wir Liebe lernen und Liebe ausüben. Liebe durch Hingabe. Ja, Liebe kostet Zeit. Es kostet Kraft, auch Mühe. Jeder von uns kennt das. Jeder von uns weiß das. Und jeder von uns hat auch darin schon versagt. Aber Jesus, er hat nicht nur Maria und Johannes zur gegenseitigen Liebe aufgefordert, er fordert alle Gläubigen auf. Und insbesondere in der Ortsgemeinde: liebt einander, nehmt einander auf. Und hier soll Liebe spürbar werden, erlebbar, fühlbar. Das ist eine Aufgabe: nehmt einander auf. Die frühen Gemeinden, die haben sich um Witwen gekümmert. Ja, lesen wir in der Apostelgeschichte oder auch im Timotheusbrief. Die Gemeinden, sie kümmerten sich um die Witwen, sie nahmen sie auf, die keine andere Hilfe hatten. Und hier wurde Liebe praktisch. Durch die Christen entstand überhaupt der Gedanke an ein Sozialsystem. Gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Und jetzt, wo das der Staat übernimmt, sollten wir da nachlassen, uns gegenseitig Liebe zu zeigen? Wenn Geschwister krank sind oder in Not, wer steht ihnen bei? Wer ruft an und fragt: Wie geht es dir? Wer meldet sich: Kann ich dir helfen? Kann ich dir beistehen? Kann ich mit dir beten? Die leibliche Familie? Ja, hoffentlich. Aber doch auch vor allem die geistliche Familie. Als Familie durften wir das in den letzten Wochen auf ganz wunderbare Weise erfahren, hier in dieser Gemeinde. Wir haben so große Hilfe, so große Liebe erfahren. Es hat unser Herz so sehr erfüllt, so sehr berührt. Und ich hoffe, dass diese Liebe bei allen in der Gemeinde spürbar wird. Eine Wärme, eine Herzlichkeit, eine gegenseitige Hilfe, die auch sich hingibt, wenn es nötig ist. Nehmt einander auf. Das ist nicht selbstverständlich und schon gar nicht automatisch. Wenn ein Bruder und eine Schwester in vielen Dingen einen anderen Geschmack haben als wir oder Charakterschwächen aufzeigt, wie wir sie alle haben, oder die Lebensweise zwar nicht sündig ist, aber doch so ganz anders als die eigene, sind wir da in der Lage, als Gemeinde, bei aller Unterschiedlichkeit, sind wir da als Gemeinde in der Lage, Liebe zu beweisen, einander aufzunehmen, gegenseitige Lasten zu tragen, füreinander da zu sein. Wenn jemand kommt, hier in diese Gemeinde, kann er sich angenommen fühlen in der Gemeinde? Weiß er, ich bin so ganz anders, aber diese Leute sind freundlich zu mir? Sie nehmen mich gerne auf? Nehmt einander auf. Jesus, er bringt hier Maria und Johannes in diese gegenseitige Verantwortung, in diese Verpflichtung der Liebe. Und das tut er auch mit uns als Gemeinde. Nehmt einander auf. Und das hat auch einen Lohn. Wir haben heute im Gottesdienst schon gelesen, der Häuser oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, wird hundertfach empfangen und ewiges Leben erben. Maria erfuhr das in der Gemeinde. Zu Pfingsten war unter anderem Maria mit 120 Jüngern zusammen zu beten. Die ihren Sohn verlor, sie hat hundertfach empfangen. Stell dir vor, deine eigene Familie will nichts mehr von dir wissen, will nichts mit dir zu tun haben, weil du an diesen Jesus glaubst, weil du so ganz weltfremd geworden bist und nicht mehr an dem Teil hast, was du vorher gemacht hast. Die Familie der Gemeinde ist dein Lohn schon in dieser Welt. Ein Vorgeschmack. Eine alte Frau kann zu einer geistlichen Mutter vieler junger Leute werden. Ein junger Mann kann bei einem anderen Mann Rat erhalten, dem ihm sein Vater vielleicht verwehrt. Gott verspricht einen Lohn durch die Gemeinde, wenn wir ihm gehorsam folgen, wenn wir Liebe Christus gegenüber zeigen und so manches bereit sind hinzugeben. Die Gemeinde soll ein Lohn sein. Lasst uns diesen Lohn schätzen. Lasst uns einander aufnehmen in Liebe. Eine vierte Anwendung, liebe die Familie. Das Gebot lautet, ehre Vater und Mutter. Es gibt in unserem Text tatsächlich, nicht nur um die Liebe in der Gemeinde, sondern auch um die Liebe zur leiblichen Familie. Ein Prediger, er sagte einmal über unseren Text, von der Kanzel des Kreuzes hält Jesus eine Predigt über das fünfte Gebot. Also Ehre, Vater und Mutter. Nun, das ist nicht der absolute Schwerpunkt dieses Textes, aber doch eine wichtige Anwendung. Jesus ehrt dieses Gebot. Jesus folgt diesem Gebot, Ehre, Vater und Mutter bis zuletzt. Jesus befolgte dieses Gebot selbst in größter Not, in größten Schmerzen, als er am Kreuz hing, kurz vor seinem Tod. Wo er so viele Gründe hätte, zu sagen, jetzt muss ich mich nicht auch noch darum kümmern. Und er liebte dieses Gebot so sehr, er folgte diesem Gebot mit so viel Liebe, bis zum Ende ehrt er seine Mutter. Was sind unsere Entschuldigungen? Den natürlichen Ordnungen und Verantwortungen zu entfliehen. Sind wir nicht viel zu schnell dabei? Ehre Vater und Mutter. Wenn sie alt geworden sind, sorge für ihr Wohlergehen. Kümmere dich um ihren Leib, aber auch um ihre Seele. Besuche sie, achte sie, danke ihnen. Paulus schreibt an Timotheus, wer sich nicht um seine eigene Familie kümmert, ist schlimmer als ein Heide. Da ist nichts Geistliches dran, zu sagen, ach, um meine Familie kümmere ich mich nicht mehr, ich folge jetzt der Jesus nach. Nein, wir sollen Vater und Mutter ehren. Als Christen ist das auch ein wichtiges Zeugnis in die natürlichen Verhältnisse hinein. Es ist eine gottgegebene Ordnung. Und darum, Kinder, hier in dieser Gemeinde wollen wir fördern, dass ihr erkennt, dass es wichtig ist, dass Gott es wichtig ist, dass ihr euren Eltern gehorsam seid, dass ihr sie ehrt, dass ihr sie achtet. Selbst da, wo vielleicht andere von euren Freunden schlecht reden über die Eltern oder ungehorsam sind. Jesus hat selbst am Kreuz, ganz am Ende, noch betont, ich ehre meine Mutter. Das ist ein besseres Vorbild als das, was wir hier in dieser Welt erfahren. Und noch ein letztes. Liebe die Frau. Petrus schreibt in 1. Petrus 3, gebt den Frauen Ehre als Miterben der Gnade des Lebens. In unserer Gemeinde dürfen Frauen nicht lehren oder Autorität ausüben über die Gemeinde. Eine Frau bekommt hier in dieser Gemeinde kein Leitungsamt. Warum? Nun, wir glauben, dass Gott Männern und Frauen in der Gemeinde und auch in der Ehe unterschiedliche Rollen zugedacht hat. Und so hat er es in seinem Wort beschrieben, sehr, sehr klar aufgezeigt. Das halten viele in unserer Gesellschaft für intolerant, für patriarchalisch, für chauvinistisch, für machohaft, frauenfeindlich. Das ist nicht frauenfeindlich, sondern es ist in Gottes Weisheit geordnet und wir vertrauen dem. Alle Stellen, die über die Unterordnung der Frau sprechen, die werden natürlich auch willkürlich verdreht und ausgelegt durch damit feministische Gedanken und predigende Frauen einen Schein von Glaubwürdigkeit erhalten. Nun, wir lieben das Wort Gottes zu sehr, um uns darauf einzulassen. Wir vertrauen der Weisheit Gottes zu sehr, um uns darauf einzulassen. Aber, und das ist mir ein wichtiger Punkt, viele Generationen von Männern in Gemeinden haben in ihrer Missachtung der Begabungen, dem Wert, den Beitrag, dem Dienst, dem Vorbild gottesfürchtiger Frauen, haben sie sowohl die Gemeinden als auch der Ehre Gottes geschadet. Und ich wünsche mir, dass uns in dieser Gemeinde niemand mit Recht nachsagen kann, dass wir Frauen geringschätzen. Johannes, er nennt die Frauen hier mit Namen. 4 Frauen standen da. Die Mutter Jesu, wir wissen, das war Maria. Ihre Schwester, einige gehen davon aus, das war Salome, die Mutter von Johannes und Jakobus. Dann auch noch die Frau des Klopas und Maria Magdalena, von der Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Hier war eine Witwe, eine verheiratete Frau und wahrscheinlich eine Single-Frau. Hier waren alte Frauen und junge Frauen. Und Johannes, er nennt sie und er betont das. Und übrigens, die Parallelstellen, auch die anderen Evangelisten, sie betonen alle, die Frauen standen da. Wisst ihr was? Die Frauen standen da und das ist beachtlich. Die Apostel würdigten den Wert der Frau. Die Frauen waren die Letzten am Kreuz, als die Jünger bis auf Johannes alle geflohen sind, als sie alle feige waren, als niemand sich mehr traute. Die Frauen standen da. Die Frauen waren auch die Ersten am Grab Jesu, als die Jünger sich eingeschlossen haben in Furcht. Männer, lernt von den Frauen, was Treue und Selbstverleugnung heißt. Lernt diese Liebe der Frau, wie sie all den Schmach, all den Spott der Römer trotzdem ihre Liebe ausgedrückt haben, dass sie bis ans Kreuz ging. Könnt ihr euch vorstellen, was das auch für ein Trost war für Jesus? Und ihr Frauen, nehmt solche Frauen zum Vorbild des Glaubens. Die Bibel gibt uns tatsächlich eine ganze Reihe an gottesfürchtigen Frauen als Vorbild. Denen sollen wir nacheifern. Nun, in unserer Gesellschaft haben wir auch viele Frauen, die gesetzt werden, auf die viele Leute schauen, die eine große Karriere machen, die sonst irgendetwas an Schönheitswettbewerben gewinnen. Nun, die Bibel, sie richtet uns auf diese Frauen hin. Sagt, seht doch einmal diese treuen Frauen in ganz unterschiedlichen Lebensverhältnissen. Sie waren treu, sie haben Liebe bewiesen bis ans Ende. Auch in dieser Gemeinde gibt es viele gottesfürchtige Frauen, die in Treue und Aufopferung Liebe üben. In der Pflege und Erziehung gegenüber den Kindern. In der Unterstützung und Haushaltung für ihre Ehemänner. In den vielen, oft ungesehenen Diensten in der Gemeinde und allem voran. In ihrer Treue, in ihrem Glauben, in ihrer Zuversicht gegenüber Jesus Christus. Lasst uns das wertschätzen. Und nicht nur mit einem Nicken, ja, ja, ist schon richtig. Lasst uns das wertschätzen mit Wort und mit Tat. Dass wir das sehen und achten. Lasst uns das loben und rühmen. Die Aufgaben der Treue sehen und auch Anerkennung geben. Den Dienst der Frauen in der Gemeinde als etwas Kostbares preisen. Die Evangelisten, sie rühmen die vortrefflichen Frauen hier als Vorbilder. Wir hören kein Wort von ihnen. Wir wissen nicht, was sie gesagt haben. Sie sind stille Vorbilder. Aber von diesen stillen Vorbildern wollen wir nicht schweigen. Lasst uns den Frauen Ehre geben, die von der Gnade Gottes in ihrem Leben zeugen. Dazu helfe uns Gott. Amen.